Viele Menschen verbinden Kirche mit Gebäuden, Programmen oder Traditionen, doch das Neue Testament beschreibt etwas viel Lebendigeres und Herrlicheres. Paulus zeichnet in seinem ersten Brief an Timotheus ein Bild der Gemeinde, das weit über menschliche Vorstellungen von Organisation oder Frömmigkeit hinausgeht. Wo die Gemeinde nach Gottes Maßstab lebt, wird etwas sichtbar, das Himmel und Hölle zugleich aufschreckt. Gott selbst zeigt sich inmitten eines ganz normalen, aber von ihm erfüllten Volkes. Die Gemeinde als Haus des lebendigen Gottes. Wenn Paulus die Gemeinde das Haus Gottes nennt, denkt er nicht zuerst an ein Gebäude, sondern an eine lebendige Hausgemeinschaft. Das Wort, das er gebraucht, meint Haus und Haushalt zugleich, eine Familie, die unter einem Dach lebt, umgeben und durchdrungen von der Gegenwart ihres Vaters. So beschreibt er in 1. Timotheus 3,15 die Gemeinde als Haus Gottes, die Gemeinde des lebendigen Gottes. Gott sucht nicht nur eine geordnete Struktur, in der über ihn gesprochen wird, er schafft sich eine Familie, in der er heimisch ist. Im alten Bund standen Tempel und Volk sich gegenüber, hier der heilige Ort, dort die Menschen. Im neuen Bund fällt beides zusammen, Gottes Volk ist seine Wohnstätte. Was im 1. Mosebuch noch in den Bildern von Stiftshütte und Opferaltar angedeutet war, erfüllt sich nun in einer Gemeinschaft, in der Gott mitten unter Menschen wohnt und handelt. Nach Paulus Wort in Vers 15 ist die Gemeinde das Haus Gottes. Das griechische Wort, das mit Haus wiedergegeben wird, kann auch mit Haushalt übersetzt werden. Dasselbe Wort wird in 3 Stunden und 4 Minuten, 5 und 12 gebraucht. Der Haushalt, die Familie Gottes, ist das Haus Gottes. Haus und Haushalt sind ein und dasselbe, die Versammlung der Gläubigen. Die Wirklichkeit dieses Hauses als der Wohnstätte des lebendigen Gottes ist in unserem Geist. Wir müssen in unserem Geist leben und handeln, damit Gott in diesem Haus als der lebendige Gott offenbar werden kann. Dieses Haus hat eine unsichtbare, aber sehr reale Mitte, unseren wiedergeborenen Geist. Es heißt in Epheser 2,22, dass wir miteinander aufgebaut werden zu einer Wohnstätte Gottes im Geist. Damit ist nicht nur der Heilige Geist gemeint, sondern auch der menschliche Geist als Ort der Begegnung mit Gott. Dort wohnt der lebendige Gott, nicht als abstrakte Idee, sondern als gegenwärtiger, sprechender, leitender Herr. Je mehr Gläubige lernen, in diesem Geist zu leben, desto mehr wird Gemeinde zu einer spürbar lebendigen Familie. Dann tragen nicht Programme oder Persönlichkeiten das Gemeindeleben, sondern das pulsierende Leben Gottes in vielen einfachen Beziehungen, in Vergebung, die nicht nachrechnet, in gegenseitiger Fürsorge, die nicht auf Applaus zielt, in einer Heiligkeit, die nicht kalt ist, sondern von Liebe getragen. Hebräer 3,6 fasst es so, Christus aber war treu als Sohn über sein Haus, dessen Haus sind wir, sofern wir an dem Freimut und an dem Ruhm der Hoffnung bis zum Ende standhaft festhalten. Daraus erwächst eine stille Ermutigung, auch wenn unsere äußeren Umstände brüchig sind, bleibt diese Familie bestehen. Wer zu Christus gehört, ist in ein Haus gestellt, das von seiner Treue getragen wird. Mitten in aller Zerbrechlichkeit darf die Gewissheit wachsen, dass wir nicht heimatlos sind, sondern Glieder eines Haushaltes, in dem Gott selbst der Gastgeber ist und unser Leben Schritt für Schritt in seine Freundlichkeit und Heiligkeit hineinordnet. Falls ich mich aber verzögere, schreibe ich, damit du weißt, wie man sich im Haus Gottes verhalten muss, dass die Gemeinde des lebendigen Gottes ist, die Säule und die Grundfeste der Wahrheit. Indem auch ihr miteinander aufgebaut werdet zu einer Wohnstätte Gottes im Geist. Zu wissen, dass die Gemeinde Gottes Haus und Familie ist, schenkt Geborgenheit und ruft zugleich zu innerer Wachsamkeit. Es macht frei von der Erwartung, Gemeinde müsse perfekt funktionieren, und lenkt den Blick darauf, dass der lebendige Gott selbst der eigentliche Inhalt des Miteinanders ist. Wo wir lernen, im Geist zu leben, öffnen wir ihm Raum, sein Vatersein mitten unter uns erfahrbar zu machen, in der Wärme der Beziehungen, in der Ernsthaftigkeit der Gemeinschaft und in der Hoffnung, dass er dieses Haus treu durch alle Zeiten hindurch trägt. Die Gemeinde als Pfeiler und Grundfeste der Wahrheit. Das Bild von Pfeiler und Grundfeste, das Paulus in 1. Timotheus 3,15 verwendet, beschreibt die tragende Aufgabe der Gemeinde im Blick auf die Wahrheit. Eine Grundfeste liegt im Verborgenen und nimmt Last auf, der Pfeiler ragt sichtbar empor und macht das Gebäude weithin erkennbar. So soll die Gemeinde die Wahrheit Gottes tragen und sichtbar machen. Diese Wahrheit ist mehr als korrekte Lehre, sie ist die göttliche Wirklichkeit, die das Neue Testament über Christus und die Gemeinde enthüllt. In Kolosser 2:2 heißt es, dass die Gläubigen zur völligen Erkenntnis des Geheimnisses Gottes, Christus, geführt werden sollen. Christus ist das Geheimnis Gottes und die Gemeinde ist das Geheimnis Christi. Beide gehören untrennbar zusammen in Gottes Heilsplan. Wenn eine örtliche Gemeinde auf diesem Fundament steht, wird sie zu einem Bauwerk, das die Wirklichkeit Christi hochhält und nicht in menschliche Ideen oder Strömungen abgleitet. Bildlich gesprochen fährt Paulus fort und sagt, dass die Gemeinde die Säule und Grundfeste der Wahrheit ist. Die Säule stützt das Gebäude und die Grundfeste trägt die Säule. Die Gemeinde ist eine solche stützende Säule und tragende Grundfeste der Wahrheit. Die Wahrheit bezieht sich hier auf die wirklichen Dinge, die im Neuen Testament über Christus und die Gemeinde gemäß der neutestamentlichen Ökonomie Gottes offenbart sind. Die Gemeinde ist die stützende Säule und tragende Grundfeste all dieser Wirklichkeiten. Eine örtliche Gemeinde sollte ein solches Gebäude sein, das die Wahrheit, die Wirklichkeit von Christus und der Gemeinde trägt, hält und bezeugt. Diese tragende Funktion der Gemeinde gewinnt Gestalt, wenn ihr Leben von der göttlichen Heilsordnung durchdrungen ist. Die Wahrheit bleibt nicht Theorie, sondern prägt das gemeinsame Denken, Reden und Handeln. Das bedeutet, dass abweichende Lehren, die Christus als Zentrum verdrängen, keinen Raum bekommen und dass menschliche Vorlieben nicht zur Maßgabe werden. Epheser 3:4 spricht davon, dass man beim Lesen des apostolischen Zeugnisses mein Verständnis im Geheimnis Christi merken kann. Wo dieses Verständnis die Gemeinde durchzieht, wird die Wahrheit nicht nur erklärt, sondern verkörpert, im Umgang mit Macht und Schwäche, im Verwalten von Besitz, in der Weise, wie der Geringste gesehen und geehrt wird. Die Gemeinde wird dann zu einer Art lebendigem Kommentar des Evangeliums. Menschen können beobachten, wie die Botschaft von Kreuz und Auferstehung sich in Beziehungen, Entscheidungen und Prioritäten spiegelt. Das ist eine stille, aber kraftvolle Ermutigung, auch an unscheinbaren Orten, mit einfachen Mitteln, kann eine Gemeinde Pfeiler und Grundfeste der Wahrheit sein, weil nicht ihre Stärke, sondern die Treue Gottes das Gebäude trägt. Darin liegt zugleich Trost und Aufgabe. Trost, weil die Wahrheit nicht von unserer Unfehlbarkeit abhängt, sondern von dem, der sich uns in Christus offenbart hat. Aufgabe, weil jede Generation neu lernen muss, sich unter diese Wahrheit zu stellen, statt sie zu formen. Wo dies geschieht, wird die Gemeinde zu einem Raum der Klarheit in einer Welt voller Stimmen. Sie muss nicht laut sein, um zu tragen, es genügt, wenn sie beständig bleibt. Gott ehrt eine Gemeinschaft, die sein Evangelium nicht schmückt, sondern schlicht hochhält. Und wer sich in einem solchen Haus wiederfindet, darf hoffen, dass auch das eigene unsichere Herz in der Tragkraft dieser Wahrheit Halt findet. In einer Zeit, in der vieles relativ erscheint und Überzeugungen schnell ins Wanken geraten, gewinnt das Bild der Gemeinde als Pfeiler und Grundfeste der Wahrheit besondere Tiefe. Die Gemeinde soll nicht starr und unbeweglich sein, aber sie ist berufen, unbeirrbar in dem zu bleiben, was Gott in Christus beschlossen und offenbart hat. 1. Timotheus 3:15 erinnert daran, dass es hier um das Haus Gottes geht, nicht um ein menschliches Projekt. Wer sich darunter stellt, findet eine verlässliche Richtung und einen Raum, in dem Fragen und Zweifel nicht verdrängt, aber von einer größeren Wirklichkeit umfasst werden. Das kann Mut schenken, sich selbst mit allem Unfertigen in diese tragende Geschichte Gottes mit der Welt hineinzustellen. Falls ich mich aber verzögere, schreibe ich, damit du weißt, wie man sich im Haus Gottes verhalten muss, dass die Gemeinde des lebendigen Gottes ist, die Säule und die Grundfeste der Wahrheit. Damit ihre Herzen getröstet werden und sie in Liebe und zu allem Reichtum der völligen Gewissheit des Verständnisses miteinander verknüpft werden, zur völligen Erkenntnis des Geheimnisses Gottes, Christus. Die Gemeinde als Pfeiler und Grundfeste der Wahrheit zu sehen, schärft den Blick dafür, wie kostbar und zugleich wie verletzlich die Wirklichkeit des Evangeliums im gelebten Miteinander ist. Es lädt zu einer Haltung ein, die Gottes Offenbarung in Christus ernst nimmt, ohne hart zu werden, und die bereit ist, eigene Vorstellungen am Maßstab dieser Wahrheit prüfen zu lassen. So kann eine Gemeinde, trotz ihrer Begrenztheit, zu einem Ort werden, an dem Menschen erfahren, Gottes Wort trägt. Es hält durch Krisen, korrigiert ihr Wege und schenkt eine Hoffnung, die mehr ist als Stimmung. Die Gemeinde als Geheimnis der Gottesfurcht, Gott offenbart im Fleisch. Mit 1. Timotheus 3:16 führt Paulus die Überlegungen über das Haus Gottes in eine überraschende Tiefe, und anerkanntermaßen groß ist das Geheimnis der göttlichen Lebensweise, er, der offenbar gemacht wurde im Fleisch. Plötzlich steht nicht mehr die Gemeinde im Vordergrund, sondern Christus selbst. Er ist Gott im Fleisch, gerechtfertigt im Geist, gesehen von den Engeln, unter den Nationen gepredigt, in der Welt geglaubt und in Herrlichkeit aufgenommen. Christus ist die persönliche Gestalt der Gottesfurcht, Gott, der ein menschliches Leben führt, in dem sein Wesen sichtbar wird. Doch der Zusammenhang zeigt, dass Paulus weiterdenkt. Die Gemeinde ist das Haus des lebendigen Gottes und die Säule der Wahrheit, und in ihr soll sich dieses Geheimnis fortsetzen. Gott will erneut im Fleisch sichtbar werden, jetzt im Leben einer erlösten Gemeinschaft. Kolosser 1,27 beschreibt dieses Geheimnis mit den Worten: Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Der Christus, der einst in einem einzelnen menschlichen Leib offenbar wurde, lebt nun im Leib der Gemeinde. Dem Zusammenhang nach bezieht sich Gottseligkeit in Vers 16 nicht nur auf Frömmigkeit, sondern auf das Leben Gottes in der Gemeinde, das heißt auf Gott als Leben, der in der Gemeinde ausgelebt wird. Dies ist das große Geheimnis, das von den Gläubigen an Christus allgemein bekannt wird. Die Gemeinde als das Haus des lebendigen Gottes und als die Säule und Grundfeste der Wahrheit ist nicht so geheimnisvoll. Aber die Gemeinde als die Offenbarung Gottes im Fleisch ist gewiss ein Geheimnis. Dieser Zusammenhang macht deutlich, was Paulus mit Gottesfurcht meint. Es geht nicht primär um Frömmigkeitsformen, sondern um Gott, der in seinem Volk geliebt wird. Die Gemeinde ist berufen, zur Fortsetzung der Inkarnation zu werden, nicht als zweites Erlösungswerk, sondern als sichtbare Frucht des einen Erlösungswerkes. Der lebengebende Geist, von dem 1. Korinther Kapitel 15 Vers 45 spricht, macht den erhöhten Christus in den Gläubigen gegenwärtig. So entsteht mitten im Alltag eine unscheinbare, aber reale Offenbarung Gottes im Fleisch, wenn ein Mensch, der verletzt wurde, sich zur Versöhnung durchringen kann, wenn in einer Gemeinschaft Macht nicht zur Selbstdarstellung, sondern zum Dienen verwendet wird, wenn Leid nicht verharmlost, sondern im Licht der Auferstehung durchlitten wird. Engel schauen auf diese Geschichte, die Welt reagiert mit Glauben oder Ablehnung, und die unsichtbaren Mächte spüren, dass ihre Zeit begrenzt ist. Das große Geheimnis der Gottesfurcht ist darum keine abstrakte Lehre, sondern eine Einladung, Christus Raum zu geben, sich im gemeinsamen Leben zu zeigen. Je weniger die Gemeinde sich um sich selbst dreht, desto freier kann er die Mitte sein. Das nimmt dem christlichen Leben die Schwere der Selbstoptimierung und lenkt es auf eine andere Spur. Es geht nicht darum, möglichst fromm zu erscheinen, sondern darum, dass der Sohn Gottes sichtbar wird. Galater 2,20 drückt dies persönlich aus: Ich bin mit Christus gekreuzigt, und nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Wo dieses Wort Gestalt gewinnt, entsteht eine stille, tief wirkende Gottesfurcht. Nicht Angst vor Gott, sondern Ehrfurcht vor seiner Nähe, nicht Leistungsdruck, sondern Dankbarkeit darüber, dass er in der Schwachheit menschlicher Gefäße wohnen möchte. In dieser Perspektive bekommt die Gemeinde etwas erstaunlich Hoffnungsvolles: Sie ist größer als ihre Fehler, weil Christus größer ist als ihr Versagen. Sie ist aber auch herausgefordert, weil sie nicht beliebig leben kann, wenn Gott sich in ihr zeigen will. Zwischen diesen beiden Polen, Zuspruch und Ruf, spielt sich das alltägliche Gemeindeleben ab. Manches bleibt fragmentarisch, vieles unvollkommen. Und doch kann aus wenigen, treuen Schritten ein Zeugnis erwachsen, das weit über den eigenen Horizont hinausweist. Wer sich in dieses Geheimnis stellen lässt, entdeckt mit der Zeit, Gottesfurcht ist keine Last, die den Rücken beugt, sondern ein Raum, in dem Gott und Mensch einander begegnen, zur Freude der Engel, zum Staunen der Welt und zur Stärkung derer, die mitten in der dunklen Gegenwart die Spuren der kommenden Herrlichkeit suchen. Und anerkanntermaßen groß ist das Geheimnis der göttlichen Lebensweise, er, der offenbar gemacht wurde im Fleisch, gerechtfertigt im Geist, gesehen von den Engeln, gepredigt unter den Nationen, geglaubt in der Welt, aufgenommen in Herrlichkeit. Denen Gott bekannt machen wollte, was der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses unter den Heiden ist, welches ist: Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Die Gemeinde als Geheimnis der Gottesfurcht zu sehen, hilft, das eigene Glaubensleben anders einzuordnen. Es geht weniger darum, bestimmte fromme Maßstäbe zu erfüllen, und mehr darum, dass Christus in einer konkreten Gemeinschaft Gestalt gewinnt. Das kann befreien, ehrlich mit der eigenen Schwachheit umzugehen und zugleich zu erwarten, dass Gott gerade darin sichtbar werden will. Wer so auf Gemeinde schaut, gewinnt eine neue Wertschätzung für das unspektakuläre Alltägliche des Glaubens und entdeckt darin Spuren des großen Geheimnisses, Gott, der sich nicht zu schade ist, im menschlichen Fleisch, in der Geschichte seines Volkes, Wohnung zu nehmen. Herr Jesus Christus, danke, dass du nicht fern und unnahbar geblieben bist, sondern als Gott im Fleisch gekommen bist und heute in deiner Gemeinde wohnen willst. Erneuere unsere Sicht von Gemeinde, damit wir uns nicht mit äußerer Form zufrieden geben, sondern dich als den lebendigen Gott in unserer Mitte erwarten. Stärke uns, dass wir als deine Familie ein Ort deiner Gegenwart sind, als Pfeiler und Grundfeste deine Wahrheit tragen und als dein Leib deine Liebe und Heiligkeit sichtbar machen. Wo unsere Maßstäbe zu niedrig geworden sind oder wir den Mut verloren haben, hebe unseren Blick zu deinem göttlichen Standard und erfülle uns mit der Hoffnung auf deine Wiederkunft. Lass dein Leben in uns so wirksam sein, dass Menschen dich erkennen und verherrlichen, wenn sie unser Zusammenleben sehen. Dir sei alle Ehre in der Gemeinde, jetzt und in Ewigkeit. Amen.